Boxenfunk, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge und wir gehen heute nochmal gemeinsam zurück nach Nürnberg an den Norisring. Genau, da war die DTM und was findet sich immer im Fahrerlager der DTM? Ein großer, recht auffälliger LKW, der ist dadurch auffällig, dass er eigentlich unauffällig sein sollte, nämlich Tarnfarbe hat. Was es mit diesem LKW auf sich hat, das haben wir im letzten Jahr schon mal herausgefunden. Das hat uns Jana erzählt. Die ist in diesem Jahr nicht mehr da. Aber ich habe Marvin getroffen und Marvin, der hat auch einiges zu erzählen. Auf geht's!
Marvin, grüß dich erstmal.
Grüß dich.
Die Bundeswehr ist wieder da oder die Bundeswehr ist eigentlich immer da, wenn die DTM in Nürnberg oder auch in anderen Rennstrecken ist. Marvin, warum?
Ich sage mal so, wir als Karrieretreff der Bundeswehr fahren dahin, wo uns keiner erwartet. Und das ist wirklich so. Und die Bundeswehr versucht auf den überregionalen Großveranstaltungen, wie jetzt zum Beispiel hier die DTM am Norisring, affines Personal für die Bundeswehr zu gewinnen, egal ob in Uniform oder in Zivil, was die meisten zum Beispiel nicht wissen, dass man bei uns nicht immer Uniform tragen muss. Also wir haben 183.000 aktive Streitkräfte bzw. aktive Soldaten, haben aber im Hintergrund noch 55.000 aktive Beamte laufen.
Was machen die? Also die sind nicht in Uniform, die haben Bürojobs oder was machen die?
Ja, also man muss sich das so vorstellen, die Streitkräfte sowie die Wehrverwaltung sind ja beide im Grundgesetz verankert. Einmal Artikel 87a die Streitkräfte, Artikel 87b die Wehrverwaltung. Und die Wehrverwaltung, wenn man es flapsig ausdrückt, ist im Prinzip dafür da, um dem Soldaten den Job zu ermöglichen. Also die sorgen für Essen, für Trinken, für Unterkunft, für die ganzen Besoldungen etc. pp., also fürs Geld, damit wir auch bezahlt werden. Dafür sind die zum Beispiel zuständig.
Super wichtig.
Ja, sehr wichtig, weil ohne die würden wir als Streitkräfte nicht funktionieren. Das ist halt einfach so.
Auch da sucht ihr Leute. Jetzt, ihr steht hier alle in Uniform. Was ich staune bei dem Wetter, es ist noch nicht Mittag, aber es ist knallewarm und diese Menschen können zu euch kommen, die brauchen keine Uniform tragen.
Das ist richtig. Also die werden dann entweder als zivile Angestellte bei uns nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst oder halt auch als Beamter. Da unterscheiden wir dann nochmal in dem Sektor. Den Tarifvertrag öffentlichen Dienst muss man sich so vorstellen wie ein ganz normales Arbeitsverhältnis. Man kommt zu uns, wir haben auf der Internetseite haben wir eine Liste stehen, wo zum Beispiel Hausmeister, Gärtner, Gartenlandschaftsbauer, Holzfäller, all das suchen wir ja auch. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ich sehe gerade dein verwundertes Gesicht, aber auch irgendwer muss ja die Übungsplätze, ich sag mal, berädern und von Schadholz befreien etc. pp. Und das machen zum Beispiel alles unsere zivilen Angestellten. Also ohne die könnten wir nicht auf die Übungsplätze fahren und üben.
Also ganz wichtige Leute, wie ich gerade merke. Suchst du auch da wirklich massiv? Weil ich höre das jetzt irgendwo auch aus der Industrie, aus dem Handel. Alle suchen händeringend Leute. Alle suchen auch händeringend Auszubildende. Auch da kann ich bei der Bundeswehr meinen Job anfangen und dann da bleiben?
Da müssen wir auch wieder unterscheiden. Gibt es auch wieder viele, viele verschiedene Möglichkeiten. Wenn wir jetzt über den soldatischen Sektor sprechen, sind wir in der Lage, eine, bei uns nennt sich das ZAW, zivile Aus- und Weiterbildung, anerkannt vor der HWK, also Handwerkskammer, oder vor der Industrie- und Handelskammer. Also man lernt einen ganz normalen Beruf, den man draußen im Prinzip auch verwerten kann, wie zum Beispiel Verwaltungsfachangestellter, Personalfachkaufmann, Triebwerker, also für Tornado oder für einen Hubschrauber. Alles bei uns im Prinzip wird das ausgebildet in kleinsten Gruppen. Wir haben 53 Ausbildungsberufe, die wir allein nur für den soldatischen Sektor anbieten, um nachher die 1800 Verwendungen, die wir bei der Bundeswehr haben, nachher abdecken zu können.
Marvin, wie ist es denn? Ich fange eine Ausbildung bei der Bundeswehr an. Habe ich anschließend einen Job bei der Bundeswehr oder stehe ich dann da und bin dann Triebwerkstechniker und muss dann bei MTU oder sonst irgendwo anfangen?
Also, wir haben auch Ausbildungswerkstätten. Da bilden wir wirklich Triebwerker aus und danach, nach den 3,5 Jahren Ausbildungszeit, können die entscheiden. Entweder ich bleibe bei der Bundeswehr, dann übernehmen wir sie als Soldat. Ist natürlich bei uns super, weil die Leute auf dem Eurofighter schon zum Beispiel gelernt haben und dann können wir die lückenlos einfach rüberziehen. Die können aber auch sagen, okay, ich habe in einem Ausbildungsbetrieb, der dann Bundeswehr heißt, eine Ausbildung gemacht und gehe raus in den zivilen Sektor. Wenn du das natürlich als Soldat machst, machst du die Ausbildung, wir qualifizieren dich und stecken wirklich, wirklich viel Geld in dich rein und behalten dich dann natürlich für deine Verpflichtungszeit, die du abgegeben hast als Soldat. Wir beginnen, kürzeste Verpflichtungszeit, da reden wir dann aber nicht, wir bilden dich noch zivil aus, 7 Monate.
Das ist wenig.
Richtig. Längste Verpflichtungszeit derzeit 25 Jahre.
Das ist lang.
Als Soldat auf Zeit. Natürlich immer mit der Option, ab einer gewissen Laufbahn, also zum Beispiel ab der Gesellenebene, wenn wir im zivilen Sektor sprechen, ab Gesellenebene, Meisterebene oder halt auch als Akademiker, so wie ich als Offizier, mit der Übernahmechance, Berufssoldat zu werden. Das heißt, sein Leben lang für die Streitkräfte dienen zu dürfen. hat den charmanten Vorteil, wir gehen wesentlich früher in Pension als alle anderen draußen.
Sucht ihr noch Leute, die 55 sind?
Tatsächlich ja. Es gibt keine Altersgrenzen mehr bei der Bundeswehr, wenn wir einen verwertbaren Beruf für die Bundeswehr haben. Das heißt, nehmen wir an, du hast gelernt Bürokaufmann.
Ohne Quatsch, ich habe wirklich Bürokaufmann gelernt und ich bin jetzt Redakteur.
Bist jetzt Redakteur, hast Bürokaufmann gelernt, ist für uns beides ein verwertbarer Beruf. Wir haben die Altersgrenze aufgehoben. Bist du ungelernt, also hast du keine zivile Aus- und Weiterbildung, also keinen Bürokaufmann gelernt etc. pp., ist bei uns bei 29 Schluss, weil sich dann irgendwann nicht mehr lohnt, das muss ich leider so hart sagen, den Menschen noch auszubilden und dann weiter zu verpflichten.
Ich höre daraus, ich habe noch Chancen. Marvin, wir werden gleich bei einem Kaffee darüber reden, aber lass uns mal ein bisschen mehr über das Thema DTM reden. Ja. Ihr seid ja nicht dieses Jahr im ersten Jahr hier, sondern ihr seid der Wiederholungstäter. Ist DTM so geil, dass er immer hier sein muss, weil es so laut ist?
DTM ist geil, gar keine Frage. Ich bin selber absolut motorsportaffin, jahrelang. Aber die DTM funktioniert halt einfach, ich sage mal, personalwerblich immer, weil wir hier wirklich auf diesen Veranstaltungen unsere sogenannten Goldstücke finden. Man muss es jetzt überlegen, ich kann auf eine normale Messe fahren, wo Auszubildende sind oder die eine Ausbildung suchen. Die kommen aktiv zu uns an den Stand und sagen, hier, ich suche eine Ausbildung. Aber hier kriege ich die Goldstücke, die entweder für uns einen verwertbaren Beruf haben. Ich habe mit ganz, ganz vielen Ingenieuren hier schon gesprochen, die sagen, könnte ich mir vorstellen. Ja, für uns super interessant, weil Ingenieur...
Jetzt komme ich zurück wieder zu meinem Triebwerk.
Genau, jetzt kommen wir zurück zum Beispiel zum Triebwerk. Und da ist es egal, ob in Uniform oder nicht in Uniform. Und denen eröffnen wir dann einfach Perspektiven und Möglichkeiten, wo wir sagen können, wie wäre es denn mit einem Job bei der Bundeswehr, wenn du jetzt keine Lust mehr hast auf Rennstall, weil ihr habt viel Reisetätigkeiten und irgendwann muss man ja halt auch mal, ich nenne es mal sesshaft werden, ne? Und dann ist so eine 41-Stunden-Woche schon sehr angenehm.
Jetzt weiß ich auch, warum so viele Leute in Teamkleidung immer abends, wenn rennmäßig nichts mehr los ist, plötzlich bei euch auftauchen. Das ist nicht der Kaffee.
Nein, es ist tatsächlich nicht der Kaffee. Wir haben hier sehr, sehr gute Gespräche und natürlich sind wir auch hier nicht nur im Rahmen der Personalgewinnung, was natürlich unser Hauptjob ist, auch einfach wieder die Bundeswehr in die Mitte der Gesellschaft zu stellen und einfach wieder zu zeigen, ey, wir sind da, wir sind für euch da, egal ob du gegen uns bist oder nicht, wir sind für euch da, wir verteidigen euch im Ernstfall, ja, und wir helfen euch auch bei jeglichen Katastrophen, wir haben es im Ahrtal gesehen etc. pp., wo wir unheimlich schnell viele Menschen auf die Beine gestellt haben, um einfach den Menschen in Deutschland weiterzuhelfen und relativ schnell zu helfen.
Lass uns mal über das Image der Bundeswehr reden. Ist das so, dass sich das in den letzten, ich sag jetzt mal, 3 Jahren, also zumindest seitdem der Ukraine-Krieg ist, dass sich das gebessert hat, dass die Menschen merken, wir brauchen die wieder? Oder hast du es hier auch, wenn du hier im Fahrerlager stehst, dass viele kommen und sagen, ey, weißt du was, Bundeswehr finde ich doof. Frieden schaffen ohne Waffen.
Also mein persönliches Empfinden, alles meine persönliche Meinung, was jetzt kommt, das Image der Bundeswehr hat sich wesentlich verbessert. Liegt aber auch daran, dass wir viel, viel für unser Image tun, dass wir wieder rausfahren, dass wir da sind. Man muss auch sehen, es waren 2 Jahre Corona, wo einfach Deutschland stillstand. Das muss man ja ganz ehrlich so sagen. Ich persönlich sage, ich habe in den letzten 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jahren, ich bin jetzt seit über 17 Jahren Soldat, kein negatives Feedback mehr bekommen. Klar, es gibt immer Menschen, die nicht für uns sind. Das ist auch völlig in Ordnung so. Dafür leben wir in der Demokratie und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Aber das Image der Bundeswehr bessert sich. Und das muss man ganz ehrlich sagen. Und da wird auch viel für getan und das ist auch wichtig so.
Hat es vielleicht damit zu tun, dass die Kritiker gar nicht so wissen, was machen die überhaupt oder was gibt's da für Möglichkeiten? Und wenn sie bei einem Kaffee im Gespräch sind, dann feststellen, erstmal sind eigentlich ganz nette Typen. So dieser, was hat mein Opa immer gesagt, Kommissköppe, die gibt's eigentlich gar nicht mehr in dem Sinne. Und ich hätte sogar, wenn mein Job vielleicht auf der Kippe steht oder wenn ich keinen Bock mehr dazu habe, eine Möglichkeit, da was ja schon Sinnvolles zu machen.
Ich habe eine schöne Story aus dem Jahr 2022. Da waren wir auf einer Veranstaltung und dann hatte ich tatsächlich 3 Pazifisten vor mir stehen.
Cool.
War mega, war eine, muss ich ganz ehrlich sagen, es war ein 3-viertelstündiges Gespräch, wo wir uns wirklich sehr, sehr gut ausgetauscht haben. Und er hat nachher gesagt, ich wollte mich bei euch bedanken, weil ich habe die Situation bei euch völlig falsch eingeschätzt. Ich werde nie eine Waffe in die Hand nehmen, aber ich verstehe jetzt, warum ihr da seid. Weil auch das ist unser Job, Aufklärungsarbeit zu leisten. Wofür ist die Bundeswehr überhaupt da? Was macht die Bundeswehr neben zum Beispiel der Landes- und Bündnisverteidigung? Was zum Beispiel ganz, ganz wenige wissen, wir sind ja ein NATO-Partner und es gibt die sogenannte AVEX. AVEX, muss man sich vorstellen, ist ein riesengroßes Flugzeug mit einem riesengroßen Pilz obendrauf.
Das habe ich schon mal im Fernsehen gesehen.
Und das ist ein Radar und damit überwachen wir den kompletten Luftraum in Deutschland zum Beispiel.
Was heißt das, den privaten Flugbetrieb auch oder was?
Also es wird komplett die Bundeswehr inklusive den ganzen Kontrollzentren in Frankfurt etc. pp., wo man ja überall unterschiedliche Flugsektoren hat, wird der Luftraum überwacht, um einfach zu gucken, haben wir Luftfahrzeuge oder Flugzeuge, Hubschrauber etc. pp. In deutschem Raum, die nicht angemeldet sind. Weil es ist so, wenn man durch den Luftraum in Deutschland fliegt, muss man sich in gewissen Sektoren anmelden. Das macht der Urlaubsflieger, macht das übrigens auch, der nach Dubai fliegt oder nach Ägypten oder. Es ist völlig uninteressant, es gibt Flugsektoren und da wird halt überwacht. Jo, es kann ja auch zum Beispiel sein, man kennt es ja, ich nenne es mir jetzt mal aus dem Film Top Gun, wo dann die Alarmrotte rausgeht. Sowas haben wir in Deutschland auch. Und die Alarmrotte ist zum Beispiel dafür da zuständig. Es kann ja passieren, dass bei dem Flugzeug der Funk ausfällt.
Das passiert gar nicht so selten, habe ich gehört, ne?
Genau, und dann fliegen wir raus, fliegen neben das Flugzeug, nehmen Verbindungen mit denen auf und wenn die Probleme haben, geleiten wir die sicher wieder bis zum nächsten Flughafen.
Wenn die nicht funken können, kümmert ihr euch drum, dass der nächste Flughafen angefunkt wird und für die eine Landebahn freimacht?
Zum Beispiel.
Also wer jetzt Pilot ist und sagt, boah, also in so einer Urlaubsmaschine zu langweilig, ich würde gerne mal so eine Maschine fliegen, du wärst der richtige Ansprechpartner dafür.
Ich als Karriereberater bin prinzipiell der richtige Ansprechpartner für, ich sag mal, auch das Leben im Cockpit. Kann man bei uns sehr, sehr gerne machen. Wir suchen Piloten händeringend. Also von daher, auch wenn du möchtest.
Nee, ich bin, glaube ich, raus. Mit 55 bin ich aus der Nummer raus.
Nein, aber gerade wenn wir Leute haben, die affin sind für die Fliegerei, kommt gerne vorbei.
Wer es jetzt nicht geschafft hat, wo nächstes Mal beim DTM-Rennen dabei?
Tatsächlich am Nürburgring im August und dann nochmal am Sachsenring. Und dann zum Finale natürlich im Oktober am Hockenheimring. Also wir sind auf den nächsten drei Veranstaltungen definitiv vertreten. Also von daher, wenn die Affinität besteht und man eine geile Herausforderung sucht und einen geilen Job, kommt gerne.
So, und wenn du jetzt die Augen sehen würdest, die leuchten wirklich. Und ich kann es echt sagen, sind ganz nette Leute, nette Gespräche und vor allem es gibt guten Kaffee. Ich kann dir echt nur den Tipp geben, wenn du es zum Norrisring nicht geschafft hast, komm an den Nürburgring oder in Hockenheim allerspätestens in diesem Jahr wirklich mal vorbeikommen. Auch einfach mal gucken, mal hören, was haben die so zu erzählen. Und man kann auch noch was abstauben. Ja, es gibt auch noch in Tarnfarben Lanyards, sehr begehrt. Viele kleine Kinder habe ich damit gesehen. Ich muss nachher auch noch so ein Ding haben.
Kriegst du.
Marvin, ich habe am Ende eine Frage, die ist sehr wichtig und ich möchte von dir jetzt wirklich eine konkrete Antwort darauf haben. Wann sehen wir in der DTM ein Auto in Tarnfarben? Weil ich weiß, es gibt von der amerikanischen Seite, in der NASCAR gibt's Autos, die unter der US Navy fahren. Also Marvin, wann wirst du das Auto enthüllen, was in Bundeswehrfarben unterwegs ist?
Ja, wann sehen wir ein Auto in Tarnfarben? Ich kann es tatsächlich nicht beantworten. Ich werde es mal an meinen Chef rantragen und vielleicht sagt der, finde ich eine geile Idee und dann tragen wir es mal hoch ins Ministerium und dann gucken wir mal.
Ich meine, so tarngrün bei so einem DTM-Auto sieht doch cool aus.
Ist richtig. Fände ich super.
Ja, wer jetzt sagt, okay, ich engagiere mich dafür, ich hätte so ein Auto, das könnte ruhig mal umlackiert werden. Kontaktdaten, habe ich sowieso gesagt, kommen in die Shownotes. Marvin, wer mehr wissen will, auch da gibt's Antworten oder, wie gesagt, an der Rennstrecke des Vertrauens.
Alles klar, ich danke dir recht herzlich.
Das war Boxenfunk, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm.